Vielen Dank, Walter. Ich habe viel Zeit heute zum Predigen. Also wir haben eine Stunde Zeit. Macht euch gefasst. In zwei Tagen ist es soweit. Wir haben Feiertag. Ein Feiertag, den wir nicht jedes Jahr haben. Reformationstag. Reformationstag, den wir schon jedes Jahr eigentlich feiern dürfen, sollten, könnten. Seit 500 Jahren, vor 500 Jahren ist dieser Tag als ein Tag da, den, worüber zuerst gestritten wurde, worüber lange gestritten wurde, worüber manchmal sogar heute noch drüber gestritten wird. Und trotzdem haben wir dieses Jahr einen Feiertag zum Anlass des Reformationstages, 500 Jahre, Thesenanschlag von Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg. Und eigentlich, es ist kein biblischer Feiertag. Es ist kein Feiertag, so wie wir es mit Pfingsten haben oder mit Weihnachten oder mit Ostern, wo es biblische oder aus dem Inhalt der Bibel her, aus unseres Glaubens her, ein Anlass wäre. Es ist ein kirchlicher Feiertag, also aus der Kirchengeschichte raus entstanden. Und doch ein Feiertag, wo ich sage, es ist wert, gefeiert zu werden. Es ist wert, einen Feiertag zu haben. Reformation. Der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther hat laut der Überlieferung am Abend vor Allerheiligen 1517 an die Tür Schlosskirche von Wittenberg 95 Thesen auf Lateinisch zum Thema Ablass und Buße angeschlagen. Er hat schon im Vorfeld Briefe geschrieben mit diesen 95 Thesen an die kirchlichen Führer damals, aber weil da keine Resonanz gekommen ist, weil sie nicht drauf eingegangen sind, hat er anscheinend diese Thesen dann so veröffentlicht, dass er sie angeschlagen hat oder anders veröffentlicht hat. Das ist immer noch nicht ganz klar. Aber damit leitete er die Reformation der Kirche ein. Im Kern kann man sagen, bestritt er die herrschende Ansicht, dass eine Erlösung von der Sünde durch einen Ablass in Form von Geldzuwendung möglich sei. Der einzige Weg der Erlösung von Sünde ist schon das Opfer von Jesus Christus am Kreuz, durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz geschehen. Und Martin Luther, er stellte sich da, er hat diese These angeschlagen, um eine Diskussion in Gange zu bringen über diese Thematik. Martin Luther ging 1505 in das Augustinerkloster in Erfurt und wurde dort ein Jahr später Mönch, indem er seine Gelübde abgelegt hat. Obwohl er aber Mönch wurde, hat er enorm unter seinem eigenen Gewissen gelitten. Sein Gewissen plagte ihn über ganz, ganz, ganz lange Zeit. Er hat die härteste Bußübung sich selbst auferlegt. Um irgendwie etwas zur Ruhe für sein Gewissen zu bekommen, hat er das getan, aber ohne Erfolg. Er bemühte sich mit allen möglichen guten Werken, in diese Ruhe mit Gott hineinzukommen, in diesen Frieden mit Gott. Er hat intensiv gefastet, er hat lange Stunden gebetet, er hat sich gegeißelt, er hat Wallfahrten unternommen, sündig, ständig gebeichtet, alles getan, was man nur tun konnte. Und die kleinsten sündigen Gedanken, die Worte oder Taten haben ihn so zur Verzweiflung gebracht, dass er unter dem Zorn Gottes sich wirklich total gedemütigt fühlte. Und er hat nur den Zorn Gottes über seinem Leben gesehen und seinen hoffnungslosen Zustand hat er immer wieder auch betrachtet. Keine Handlung, nichts konnte ihm helfen. Er sah sich immer wieder als vorherbestimmt, auf ewig verdammt zu sein. Luther fand keinen Frieden mit Gott, obwohl er sehr eifrig in der katholischen Religion drin war. Er fand keine Antwort auf die Frage, wie er Versöhnung mit Gott erreichen konnte. Und die Wende brachte dann sein Studium in der Bibel, vor allem im Römerbrief. Als Theologieprofessor hat er sich da ganz, ganz stark damit beschäftigt, mit dem Römerbrief. Und irgendwann ging dann ihm dieses Licht auf. Römer 1, Vers 17. Denn im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war eine Schlüsselbibelstelle, die in seinem Herz aufgegangen ist in seinem Studium. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder eine andere Schlüsselbibelstelle, die ihm ganz entscheidend auch auf diesen Weg geführt hat, steht in Epheser 2, Vers 8 und 9. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Aus Gnade seid ihr gerecht. Das waren diese Stellen, das sind so diese Schlüsselstellen, die ihn in eine Freude mit Gott hineingeführt haben. Durch die nächsten Monate und Jahre hat Gott in Luther gewirkt, hat in ihm weitergewirkt, bis er verstanden hat, dass er nur allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus gerettet werden kann. Luther selbst sagte über seine eigene gewonnene Erkenntnis Folgendes: Bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fühlte ich mich wie von Neuem geboren, wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies Gottes ein. Luther war hoffnungslos und hat durch Gottes Gnade echte, unvergängliche Hoffnung erfahren. Allein Gottes Gnade konnte diesen so eifrigen Mönch mit Gott versöhnen. Und genau das ist der Kern des Evangeliums, Gottes Gnade. Der Blick auf die Bibel und das Evangelium hat die Reformation ausgelöst, weil die katholische Kirche durch ihre Tradition und Lehre das verfälscht haben, was Gottes Wort lehrt. Die Reformatoren haben die biblische Wahrheiten in 5 Solas, Sola allein, zusammengefasst. Das erste ist die Soli Deo Gloria, allein Gott gehört die Ehre. Das zweite ist Sola Fide, allein durch Glauben. Dann Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Dann Sola Gratia, allein die Gnade, und Solus Christus, allein Christus. Gott allein die Ehre, allein der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade und allein Christus. Das sind diese Kernwahrheiten, die durch die Reformation in die Kirche hineingetragen wurde oder neu belebt worden sind. Damals gab es nur eine Kirche, die römisch-katholische Kirche, und diese sollte belebt werden. Hier sollte in eine Reformation hinein, nach Luthers Auffassung, musste hier ein neues Denken hinein. Allein die Gnade, das, was er selber in der Schrift erkannt und dann erlebt hat, das wollte er hineinbringen. Und durch diese Reformation ist viel Streit, viel Krieg, viel Verfolgung, viel Schlechtes geschehen, aber es ist etwas Gutes geschehen, dass diese Wahrheiten hochgehoben worden sind, dass diese Wahrheiten überliefert worden sind und dass diese Wahrheiten freigesetzt wurden für die Christenheit, evangelisch oder katholisch, freikirchlich oder wie auch immer. Für die Christen sollte diese Wahrheit zur lebensverändernden Wahrheit, zur lebensrettenden Wahrheit werden. Denn diese Wahrheiten sind haben bis heute nicht an ihrer Bedeutung verloren. Wahrheiten, die über unser Schicksal entscheiden. Ist es die Gnade oder ist es mein Tun, das mich rettet? Sind es meine Werke oder ist es der Glaube, der mich rettet? Sind es irgendwelche Heilige oder sonst irgendwie, oder ist es Christus allein? Vor dem Hintergrund der mittelalterlichen römisch-katholischen Theologie und der Volksfrömmigkeit damals musste der Christ unbedingt Gutes tun, um vor dem Gericht Gottes gerettet zu werden. Luther hat als junger Mönch nach diesen Regeln gelebt, aber weder Friede mit Gott noch Lebensfreude erlebt. Er sagte, wenn irgendein Mönch sich durch Möncherei den Himmel verdient hat, dann auch ich. aber nicht nur im Mittelalter, sondern auch grundsätzlich, auch heute versucht der Mensch immer wieder, sein Leben mit seinem eigenen Können zu meistern und vor Gott und den Menschen gut dazustehen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Yes, we can. Wir schaffen das. Alles Aussprüche, die ich nicht irgendwo hier lächerlich oder ins Negative ziehen will, aber in Bezug auf unseren Glauben, in Bezug auf unsere Erlösung, sind es fragwürdige Aussprüche. Aber es zeigt uns, wie wir in unserer Gesellschaft getrimmt sind. Leistung, Leistung, Leistung. Du musst was tun, sonst wirst du nichts. Stimmt ja, auch auf einer Seite. Heute hat sich diese Lebensphilosophie in Gestalt der Selbstbestimmungsideologie weitgehend durchgesetzt. Der Mensch meint, sein Lebensglück in der Durchsetzung seiner persönlichen Wünsche und Pläne finden zu können. Und auch Christen tun sich mit der biblischen Gnadenbotschaft immer wieder schwer und meinen, sie müssen durch ein frommes Leben etwas zu ihrem Heil beitragen. Und wenn wir jetzt eine stille Phase machen und mal überlegen, wo sind wir auch so gepolt, dass wir sagen, ja, ich muss ordentlich sein, ich muss so und so leben, damit Gott seine Gnade mir gibt, dass er mich beschenkt, dass er mich erlöst, dass er mich gebrauchen kann. In Bezug auf unsere Errettung und das von Gott angenommen sein, hat Martin Luther ganz stark hervorgehoben. Sola gratia, allein durch Gnade. Allein durch Gnade. Und das möchte ich heute Morgen in den Mittelpunkt meiner Predigt stellen. Allein durch Gnade. In Bezug auf die Reformation, die wir jetzt schon jahrelang feiern und dieses Jahr ganz bewusst durch einen Feiertag feiern dürfen, möchte ich uns dieses Geschenk nochmal ganz warm ins Herz legen. Ein Geschenk, das Gott uns macht, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Gnade genügt. Und ich möchte uns hineinnehmen in eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo er viele geistliche Wahrheiten damit verbunden hat. Aber eine geistliche Wahrheit ist auch in diesem Aspekt der Gnade zu finden. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen. Eine bekannte Geschichte für viele vielleicht, aber ich möchte sie trotzdem noch kurz erzählen. Ich möchte sie nicht lesen, sondern ich hoffe, dass ich es erzählt kürzer kriege. Stehen tut die Geschichte in Lukas 15. Da ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es geht ganz grob darum, dass da ein Vater ist, der ein großes Anwesen hat, eine große Landwirtschaft oder ein Anwesen hat, zwei Söhne. Und diese Söhne sind bei ihm zu Hause, sie arbeiten mit ihm, sie sind seine Söhne. Und eines Tages kommt der Jüngere von diesen beiden Söhnen und sagt, Vater, ich möchte, dass du mir mein Erbe auszahlst. Ich habe genug von dieser Arbeit hier, von diesem Haus und Hof. Ich möchte die große, weite Welt kennenlernen. Gib mir mein Erbe, ich gehe und ziehe fort. Der Vater mit schwerem Herzen macht er das, gibt ihm diese Freiheit zu entscheiden, wo er sein will, lässt ihn los, gibt ihm sein Erbe. Und dieser jüngere Sohn zieht in die große, weite Welt und genießt sein Leben. Und er genießt sein Leben so lange, bis er kein Geld mehr hat. Er verprasst sein Geld, dieses Erbe, das er hat. Und er ist am Schluss, kommt er ganz, ganz unten in der Gosse an. Er ist wirklich in der ganz untersten Gosse beim Schweinehüten. Etwas für die Juden Undenkbares damals. Also wirklich das unterste Niveau, möchte mal sagen. Dort kommt er an und verdient sich so sein Leben, seinen Unterhalt. Und dann kommt er zur Besinnung und sagt, hey, bei meinem Vater ist mir's gut gegangen. Und selbst die Knechte dort, denen geht's besser wie mir. Und irgendwann kommt er an den Punkt, wo er sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Vielleicht wird mein Vater verzeihen. Vielleicht nimmt er mich an als einen Knecht. Und er macht sich auf und geht zu seinem Vater. Und dann kommt diese andere Sichtweise vom Vater, der Jahr für Jahr, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr Ausschau hält nach seinem Sohn, der seinen Sohn nicht aufgegeben hat, der Ausschau hält und auch an diesem Tag wieder dasteht und schaut und dann seinen Sohn sieht, wie er kommt, wie er ihm entgegenkommt. Und der Vater wird dann dargestellt als ein Vater mit offenen Armen. Ein Vater, der zu seinen Knechten sagt, kommt, schlachtet mir das Mastkalb, schlachtet mir, macht ein großes Fest, mein Sohn kommt zurück. Und er nimmt diesen Sohn an und sagt, du bist wieder mein Sohn. Er gibt ihm wieder die Sohnwürde zurück. Und dann kommt die dritte Beleuchtung von dem zweiten Sohn, dem Älteren, der zu Hause geblieben ist. Und da wird uns gezeigt, wie dieser ältere Sohn mürrisch wird und beleidigt wird und sagt, ich habe jahrelang hier gearbeitet, ich habe alles getan, ich war so gewissenhaft mit allem, ich habe das Beste gegeben und mir hast du nie ein Mastkalb gegeben, mir hast du keine Party geschmissen. Und jetzt kommt der Sohn, der alles hingegeben hat, alles verprasst hat und den nimmst du auf und machst ein Fest und nimmst ihn wieder so an wie mich. Und da endet dann die Geschichte. Gnade. Beide Söhne wenden sich von ihm ab, von ihrem Vater. Der eine, indem er mit der Hälfte des Erbes in die Welt zieht. Der andere, indem er für den Vater schuftet, nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl. Und der Vater geht beiden seinen Söhnen entgegen. Er bittet sie, bei ihm zu sein. Nichts wünscht er sich mehr, als dass beide in diese Liebesbeziehung hineintreten. Er sagt zum einen, komm, nimm diesen Ring, du bist wieder mein Sohn. Und zum anderen, gehört dir nicht alles? Gehört dir nicht alles? So lange bist du da und weißt nicht, dass dir alles gehört? Ein Vater, der in Gnade sich seinen Söhnen in unverdienter Art und Weise zuwendet. Nichts wünscht er sich mehr, unabhängig davon, was der eine verbockt und was der andere geleistet hat. Der eine hat es verprasst und der andere hat geschuftet und beide waren nicht dort, wo sie sein sollten, am Herz des Vaters. Er nimmt sie an, wie sie sind. Gott, der Vater, geht ihnen entgegen, er bittet dich und mich, bei ihm zu sein. Nichts wünscht er sich mehr, ob du zu denen gehörst, die weg waren oder weg sind. Alles das, was Gott dir schon gegeben hat, verprasst hast, aufgegeben hast, vergeudet hast. Und du sagst, Käse. Hab's voll verbockt. Ich bin nicht da, wo Gott mich haben will. Ich bin der Versager. Ich bin der Enttäuscher. Ich bin der, mit dem niemand zufrieden sein kann. Der nie das Volle geben konnte. Nie die Erwartungen erfüllt hat. Das ist der verlorene Sohn. Und der Sohn, der daheim war, er war immer der Gute. Immer der Mr. Mustermann, hat immer alles gut gemacht. War immer der, wo sie alle gelobt haben. Hey, guck mal, mein Sohn, der kann schon den ganz großen Traktor fahren. Und der hat die Kohle reinbracht, der hat den Betrieb auf Vordermann gebracht. Alle waren stolz auf ihn. Und doch war er nicht da, wo der Vater ihn sehen würde, am Herz. Gnade. Hier sehen wir das Herz eines Vaters voller Gnade. Gnade, Gott nimmt dich an. Gottes Gnade hat immer das erste und das letzte Wort. Mit Abraham wählt sich Gott einen normalen, gewöhnlichen Mann aus und macht aus ihm ein kleines Volk. Dieses Volk, dieses bekleckert sich in den nächsten Jahrhunderten nicht gerade mit Ruhm, aber es ändert nichts an Gottes Gnade. Gott bleibt gnädig. Wieder und wieder vergibt er, fängt neu an, geht seinem Volk entgegen, nimmt es wieder an. Diese Bewegung gilt seit Jesus auch allen anderen Völkern, auch uns Deutschen, auch dir und mir. Die Botschaft von Jesu Leben, Tod und Auferstehung lautet: Gott will etwas mit dir zu tun haben. Gott will dich nah bei sich haben. Mit uns unvollständigen, fehlerhaften, nicht perfekten Menschen, ohne eine besondere Vorleistung, ohne Würde oder Verdienst, gilt uns das Geschenk Gottes der Gnade. Gott nimmt uns an. Gott nimmt dich an. Er wartet nicht, dass du irgendwas tust. Gott nimmt dich an. Die zweite Frage oder der zweite Punkt: Nimmst du dich an? Weil Gnade heißt auch, ich nehme mich selber an. Gnade mit mir. Gnade mit uns selbst. Fällt es dir leicht, mit dir selbst gnädig zu sein? 5 Grad sein zu lassen, einfach mal nichts tun und damit zufrieden sein? Dich selbst so annehmen, wie du bist? Dich zu beschenken, dir Gutes zu tun? Dir selbst vergeben, wenn du Fehler machst, etwas nicht auf die Reihe bekommst, die Dinge anders laufen, als du dir das erwartet hast? Genau das tut Gott. Wenn du eher so tickst wie ich, dann weißt du, dass dein größter Antreiber in dir selber sitzt. Du handelst nach Stimmen, die in dir sagen, du musst gut sein, besser werden, alles richtig machen. So wie der ältere Sohn in der Geschichte von den 2 verlorenen Söhnen. Er schuftet sich einen ab, tut alles, um es seinem Vater recht zu machen und wird innerlich hart und bitter. Er denkt sich, Vater gönnt mir nichts, nicht einmal einen kleinen Ziegenbock, um mit meinen Freunden zu feiern. Und da hat er falsch gedacht. Er ist es, der sich nichts gönnt. Er denkt, er müsse sich die Liebe und die Anerkennung von seinem Vater verdienen. Dabei ist sie ihm geschenkt, gratis von seinem Vater, ohne Vorleistung, trotz Fehlern, Versagen und Schwächen. Ich staune über die Gnade und ehrlich gesagt, so richtig begreifen können wir sie nicht. Ich will sie annehmen, mich von ihr umarmen lassen, darin baden, schlicht und einfach genießen, einfach so, Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Trotz meinen Fehlern, gerade mit meinen Fehlern. Nimmst du dich auch an? Gnade nimmt auch andere an. Wir haben heute nichts so nötig wie Gnade. Gnade zuerst mit uns selbst, Gnade auch mit unseren Mitmenschen. Wer gnädig mit sich selbst ist, der kann auch gnädig mit anderen sein. Und die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen hat ein offenes Ende. Jesus macht dort Schluss, als der Ältere sich beklagt. Wir wissen nicht, wie der ältere Sohn sich dann entschieden hat. Aber stellt euch vor, er lässt sich vom Vater überzeugen. Er lässt seine Bitterkeit fallen. Der Vater nimmt ihn in den Arm. Das Herz des älteren Sohns beginnt zu schmelzen, frei aufzuatmen. Und dann gehen die beiden nach drinnen zum Fest. Der ältere Sohn sieht seinen Bruder, der kommt, der kann es noch gar nicht ganz fassen, steht frisch gebadet und eingekleidet zwischen den Menschen, ein wenig beschämt, vielleicht auch ängstlich. Der Bruder, der Ältere, kommt auf ihn zu, fast ein wenig ängstlich, zurückhaltend. Der Ältere kommt näher, streckt seine Arme aus, legt sie um seinen Bruder, er drückt ihn an sich. Willkommen zu Hause, Kleiner, Der Vater steht an der Tür und sein Herz platzt vor Freude. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber so sollte das Miteinander aussehen. So sieht es miteinander aus, nachdem wir uns doch sehnen. Es ist ein Bild eines Miteinanders, das dort möglich ist, wo Gottes Geist wirkt. Wo wir Gottes Geist an uns wirken lassen. Wo Gemeinde sich von Gottes Wesen bestimmen lässt, von seiner Gnade. Dann ist Gemeinde dieser Ort, an dem Menschen einander annehmen, einander aushalten, einander vergeben, beieinander bleiben, anstatt auseinanderzugehen. Wenn diese Gnade in uns wirkt, wenn wir mit uns gnädig umgehen, ich mit mir, wenn wir mit dem anderen die Gnade groß hochheben und wenn wir vor allem, und es steht ganz am Anfang, die Gnade von Gott annehmen. Gott vergibt nicht, weil wir Buße tun, sondern wir tun Buße, weil er vergibt. Weil er uns vergibt, weil er in seiner Gnade zuerst kommt, dürfen wir umdrehen, dürfen wir Buße tun, werden wir verändert. Und das wünsche ich uns, dass dieses Schlagwort der Reformation, sola gratia, allein die Gnade, unser Leben prägt. Unser Leben in Bezug auf Gott, dass wir nicht diejenigen sind, die Gnade vergeuden, aber auch nicht diejenigen, die Gnade durch ihre guten Werke suchen. Die Gunst Gottes durch Werke suchen. Und wie schnell sind wir da dabei, dass wir denken, ich muss ja was tun, damit Gott mir gnädig ist, dass Gott mich liebt. Nimm diesen Vater der beiden Söhne, dieser beiden verlorenen Söhne, der ihnen entgegengeht, der ihnen mit offenen Armen da gegenüber dasteht und beide annimmt, so wie sie sind. Der die Gnade vergeudet und der die Gnade auf seine eigenen Wege gesucht hat. Du und ich, wir sind Menschen, denen allen die gleiche Botschaft gilt. Gott, der Vater, kommt dir entgegen. Er bittet dich und er bittet mich, bei ihm zu sein. Und nichts wünscht er sich mehr, unabhängig, was wir verbockt oder geleistet haben. Er nimmt uns an, wie wir sind. Und das ist seine Gnade. Und die möchte ich uns zusprechen. Ich möchte uns ermutigen, so auch diese Reformation in unseren Herzen zuzulassen. Vielleicht muss es eine Reformation sein, weil wir lang einer von den beiden verlorenen Söhnen waren oder immer noch sind. Lasst uns diese Reformation angehen, dass Gnade groß wird in uns und durch uns zu dem anderen hin. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, allein deine Gnade genügt. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir uns losmachen dürfen von dem, dass wir durch Werke, durch Gutsein, durch unsere eigenen Leistungen oder durch irgendwas, was wir geben oder tun, gerecht oder wertgeschätzt vor dir sind. Danke, dass du uns liebst, aus dir heraus, dass du nicht nur gnädig bist, sondern du bist die Gnade. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bete, dass dieser große Wert in uns noch viel, viel stärker gelebt wird, in mir gelebt wird, in uns gelebt wird Und dass wir diese Botschaft der Gnade, dass du, der gnädige Gott, uns mit offenen Armen entgegentrittst, dass diese Botschaft bekannt wird. Lass uns diese Botschaft hinaustragen, lass uns diese Botschaft leben. Im Miteinander und mit dir. Amen. Amen.